Ja, liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, die Versuchung kann also offensichtlich in einem Passanten uns entgegenkommen, wenn Sie einen Zeugen brauchen oder als biblische Schlange oder in Form des Posaunenchors, die uns versuchen zu einer neuen Melodie. Versucht doch mal. Ich würde sagen, das ist dann eine sehr gute Versuchung. Ah, jetzt kommt hier auch was raus, aber plötzlich wieder ganz anders, mit Hall und so. Ja, tata. Bitte? Jetzt Hals, gell? Jetzt nicht? Bei mir Hals, also so richtig. Aber vielleicht habe ich auch was im Ohr, weiß ich nicht. Ich komme zu einer literarischen Versuchung am Anfang, okay? Wilhelm Busch, die fromme Helene, 16. Kapitel, die Versuchung. Es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, na? Hat auch Likör, genau. Ah, das ist doch ein geflügeltes Wort, oder? Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Nein, ruft Helene, aber nun will ich's auch ganz und ganz und ganz und ganz gewiss nicht wieder tun. Sie kniet von Ferne, fromm und frisch, die Flasche stehet auf dem Tisch. Es lässt sich knien, also sie betet, es lässt sich knien auch ohne Pult, die Flasche wartet mit Geduld. Man liest nicht gerne weit vom Licht, die Flasche glänzt und rührt sich nicht. Oft liest man mehr als wie genug, die Flasche ist kein Liederbuch. Gefährlich ist des Freundes Nähe, o Lene, Lene, wehe, wehe. O sie, im seelenden Nachtgewande erscheint die jüngst verstorbene Tante. Mit geisterhaftem Schmerzgestöhne, Helene ruft sie, o Helene. Umsonst, es fällt die Lampe um, gefüllt mit dem Petroleum. Und hilflos und mit Angstgewimmer verkohlt dies fromme Frauengezimmer. Hier sieht man ihre Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. So endet die fromme Helene, die nämlich mit der Flasche auch die Petroleumlampe umgestoßen hat in ihrem Rausch und der Versuchung der Flasche erlegen ist. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, diese Art von Versuchung endet wohl tragisch, aber über so etwas wollen und müssen wir heute hier nicht reden. Auch nicht über die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Das ist uralt. Und ich weiß jetzt nicht, wo wir so versuchlich sind, so im täglichen Leben. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Genussmittel, obwohl die ja so ein ganz klassischer Aspekt der Versuchung sind. Was ist das überhaupt, Versuchung? Und ich wage heute Morgen einfach mal eine Einordnung. Wohl wissend, dass diese Einordnung immer noch mehr Facetten haben kann und man auch über alles Mögliche noch daneben reden könnte, auch über die feine Unterscheidung zwischen Versuchung und Anfechtung. Gibt es die und wenn, wie ist das? Über die rede ich heute überhaupt nicht. Ich wage eine Einschätzung, eine Einordnung zur Versuchung. Und das mache ich mit Matthäus 4. Die Verse 1 bis 11, unser heutiger Predigttext. Und es geht dort um diese Versuchung. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Ich lese später den ganzen Abschnitt, die ganzen 11 Verse, aber vorerst ein zweigeteilter erster Gedanke. Zuerst, wenn wir das lesen, stellen wir fest, der Geist macht das mit Absicht. Ganz klar. In die Wüste geführt, um dort vom Teufel versucht zu werden. Das muss man erstmal erfassen nach der Taufe Jesu durch Johannes und nach dieser himmlischen Stimme, das ist mein lieber Sohn, an dem sollt ihr wohlgefallen haben, folgt jetzt die höllische Wüste, diese Einsamkeit mit ihrer Leere und mit dieser unausweichlichen Begegnung mit sich selbst. Wüste, ich begegne mir selbst. Und dann diesem dämonischen Teufel, an dem offensichtlich kein Weg vorbeiführt. In die Wüste geführt vom Geist. Steht nicht mehr da. steht nicht Geist Gottes, nicht Heiliger Geist, es steht nicht Geist Jesu, nur Geist. Und der führt ganz aktiv in die Wüste, damit dort diese Versuchung auch stattfinden kann. Offensichtlich gehört diese Begegnung zu dem Weg Jesu zwingend dazu. Das mal das Erste, der erste kleine Gedanke am Anfang. Das Zweite, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Ich muss jetzt, man verzeihe mir das an dieser Stelle, ich mache das eigentlich sonst nicht. Ich muss jetzt mal ein bisschen meine alten Griechischkenntnisse hervorkramen, aber nur ganz kurz. Wir haben hier zwei Verben und die heißen auf Deutsch führen und versuchen. Einmal wurde geführt und einmal, dass er versucht würde. Zweimal ist das ein sogenannter Aorist, der hier im Griechischen steht, eine Vergangenheitsform. Einmal aktiv, der Geist führte, und einmal passiv, er, Jesus, sollte versucht werden. Es ist sogar ein infinites Passiv. Und das sagt im Grunde, das Ziel ist dann erst erreicht, wenn die Versuchung auch stattfindet. Vorher ist es infinit, also unbestimmt, ohne dass ein Ziel erreicht wird. Aber dann nach 40 Tagen Fasten am Rande aller körperlichen Fähigkeiten ist das Ziel immer noch nicht erreicht. Jesus ist offensichtlich immer noch nicht so weit. Als hätten ihn die 40 Tage nicht schon genug geläutert, als wäre er nicht ausgepresst worden bis zur letzten Faser seines Körpers. Jetzt muss noch, um zum Ziel zu kommen, diese letzte Prüfung kommen. Und erst mit ihr ist das Ziel erreicht. Aber dann ist es auch erreicht, ein für allemal. Dieser Aorist, der zeigt nämlich noch etwas mehr. Nämlich, und das ist nicht ganz unerheblich, da geschieht etwas in der Vergangenheit, das wird beschrieben, und es ist einmalig und es ist abgeschlossen. Es beginnt, es wird herbeigeführt, also die Versuchung geschieht tatsächlich, aber es hat dann auch ein Ende. Es hat ein Ende. Das Ziel ist erreicht. Und das Ziel steht ganz am Ende dieses Bibeltextes, den ich ja gleich noch lesen werde. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Das Ziel, und das ist das Ziel. Das Ziel ist erreicht. Das ist nicht ganz unerheblich, wenn man manchmal so ein bisschen auf die Zeiten guckt, die da im Griechischen niedergelegt sind, obwohl wir ja wissen, das ist das Griechisch der Evangelisten. Es ist nicht das Griechisch der aramäisch sprechenden Bevölkerung der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, sondern das Griechisch eines Literaten, der es viele Jahrzehnte später niedergelegt hat, was wir hier lesen. Aber was er dort schreibt, ist nicht ganz unerheblich. Es ist abgeschlossen. Es ist erreicht. Das Ziel ist erreicht. Später wird Jesus an einer Stelle mal sagen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Wirklich, und hören wir das vielleicht mal ganz bewusst zu Beginn dieser ganzen Überlegungen zur Versuchung mit offenen Ohren, das Ziel ist erreicht, der Blitz ist verloschen. Seitdem beten wir vielleicht immer wieder mal, und wir tun das ja auch, und wir tun das auch heute noch in diesem Gottesdienst, und führe uns nicht in Versuchung, ja, im Vater unser. Aber wir sollten, Klammer auf, mit Jakobus, kann man im Jakobusbrief finden, wissen, Gott versucht niemanden. Der Geist Gottes führt niemanden in Wüsten. Gott testet niemanden. Gott führt nicht in Anfechtung. Er hat kein Interesse an dem, was er einem Belsazar im Buch Daniel an die Wand schreiben lässt, gewogen und für zu leicht befunden. Gott wiegt uns nicht wie auf einer Balkenwaage und womöglich schaffen wir es dann nicht. Gottes Geist führt uns nicht in Wüsten, er lässt uns nichts erleiden. Gott hat kein Interesse daran, dass auch nur einer seiner Kleinen verloren geht. Es mag vielleicht so sein, dass es wie im Petrusbrief beschrieben so ist, dass der Satan uns vorkommt, als ginge er umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen könnte. Aber das soll uns nicht mehr ängstigen. Auf das kannst du alles zugehen, jederzeit. Dazu haben wir alle Kraft und allen Geist. Alles, was getan werden musste, ist getan. Es ist vollbracht. Das sollten wir wissen, wenn wir Matthäus 4 hören, denn diese Versuchung hat ein Ziel gefunden. Und am Ende heißt es, die Engel dienten ihm. Matthäus 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage, 40 Nächte lang auch gefastet hatte, hungerte ihn. Der Versucher trat nun an ihn heran und sprach zu ihm, bist du Sohn Gottes, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel für dich Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum dann führt ihn der Tempel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das will ich dir alles geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Dieses Gespräch mit dem Teufel ist so aufgebaut, so ähnlich wie ein Gespräch mit einem Schriftgelehrten. Man hält sich gegenseitig Bibelzitate vor. Und der Teufel ist ziemlich geschickt, wenn er dem hungrigen Jesus mit dem Brot kommt und damit beginnt. Aber Jesus will nicht, dass Brot das letzte Wort hat. Das Brot soll nicht Herr über den Menschen sein. Das, worauf ich Lust habe, und das darf ja alles möglich sein, übrigens ganz wichtig, wir dürfen auf alles Mögliche Lust haben. Ja, aber es soll nicht die Oberhand gewinnen. Du bist die Herrin, du bist der Herr im eigenen Haus. Und es stimmt zwar, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber es gibt ja eben auch das, es gibt den Tod am Brot allein. Das ist dieser Tod des Materialismus, das Sterben am Besitz, das Vertrocknen in der Wüste der Konsumgüter, diese Gefangenschaft im goldenen Käfig, mein Herz am Galgen mit einem Strick aus Samt und Seide. Dagegen ist anzukämpfen. Aber auch gegen diese ganzen falschen Versprechungen und Träume. Die Jesusgemeinschaft, auch wir heute sollen ja wissen, es geht nicht um einen Gott, der meine Wünsche wahrmacht. Das hätte ich jetzt vielleicht gerne. Es geht noch nicht einmal um einen, der meine Steine des Lebens in Brot verwandelt. Das hätte ich vielleicht auch gerne. Wer Jesus nachfolgt, der will nichts gewinnen und kalkuliert auch keine Erfolge ein, die sich zählen lassen. Das alles ist in dieser ersten Versuchung für uns so angelegt, dass wir es hören, verstehen und uns selber danach auch ein bisschen prüfen. Ja, wo ist das meine Versuchung? Wo erwarte ich etwas von Gott und meine damit etwas in der Hand zu haben vom Brot des Lebens, aber letztendlich ist es eigentlich nur ein Teil meines eigenen materialistischen Denkens. Zweite Versuchung, das spitzt das noch ein bisschen zu. Spring doch! Gott hat versprochen, dich aufzufangen. Ich würde es mal so sagen, das ist die Versuchung, Gott zu versuchen. Ich habe immer wieder mal gehört, dass mir Leute gesagt haben, sie hätten ein Vlies ausgelegt. Also quasi wie der alttestamentarische Gideon mit dem Wollvlies, kann man mal nachlesen im Richterbuch, Richter 6. Das Vlies sollte einmal trocken bleiben, wenn die Umgebung nass ist, und einmal sollte es nass bleiben, wenn die Umgebung trocken ist. Und daraus wollte er irgendwie ein Gottesurteil ablesen, beziehungsweise einen Hinweis bekommen, was er denn zu machen hätte. Gott testen, um eine Antwort zu bekommen. Gott auf die Probe stellen. Von Gott Dinge erwarten, die an Wunder grenzen, weil er doch Wunder tut. Und wir haben es doch auch gelesen und wir haben es doch auch gehört und wir haben es doch vielleicht auch erlebt. Er tut es doch. Oder tut er es etwa nicht? Und wer vielleicht dann nicht daran glaubt und sich unsicher ist, der glaubt vielleicht nicht richtig genug. Das alles ist völlig unnötig. Wir wissen alles, was wir brauchen, um mit diesem Leben zurechtzukommen. Wir haben alles mitbekommen. Das sollen wir nutzen, um füreinander und miteinander uns, ich sage es jetzt mal ganz technisch, um für uns realistische Ziele zu setzen. Wir brauchen nicht das Meer. Wir brauchen nicht das Hineinspringen in diese Verheißung Gottes, dass er uns ja schon tragen wird. Selbst das Sterben, selbst der Tod, dass ich zerbrechen darf, das ist alles ein Teil von mir. Ja, ich darf morgen sterben und ich kann morgen sterben und ich darf morgen so krank werden, dass ich eben nicht gesund werde und kann das aus Gottes Hand nehmen und muss nicht von der Zinne des Tempels springen und sagen, aber vielleicht werde ich ja aufgefangen. Niemand muss sich vom Tempel stürzen oder bis zur Zinne des Tempels hochfliegen. Die Engel, die wir brauchen, brauchen keine Flügel. Und die Engel, die wir selber sein sollen, wir brauchen auch keine Flügel. Boten und Botinnen Gottes sollen wir sein, Engel in dieser Zeit. Ich hätte jetzt mal für mich, als ich das so überlegt habe, fast gesagt, wir müssen nicht die Hochtrabenden, also wir müssen nicht hochtrabend die Geheimnisse Gottes erflattern wollen. Ja, also dieses, unser Herz flattert immer irgendwo hin. Und manches Mal haben wir dann selber keine Idee mehr und dann flattern wir hinein in diese Geheimnisse Gottes. Er könnte doch. Ja, er könnte doch. Und dann stürze ich mich irgendwo rein und merke doch am Ende, ich bin doch ziemlich tief gefallen. Das möchte ich nicht. Zum Schluss. Die letzte Versuchung macht deutlich, welchen Einflussbereich der Satan in dieser Geschichte hat. Er kann geben, er kann nehmen, ihm gehört die Erde, er hat die Macht. Und dann gibt es ja diesen sprichwörtlichen Pakt mit dem Teufel, den es ja auch in so vielen Märchen gibt. Der Mensch verkauft seine Seele, um irgendetwas zu gewinnen. Dieser Pakt mit dem Teufel wird mit der Antwort Jesu, du sollst den Herrn anbeten, deinen Gott und ihm allein dienen. Dieser Pakt mit dem Teufel wird pulverisiert. Die Frage kann ab jetzt nicht mehr sein, wie kann diese Welt mir dienen, weil ich über sie herrsche? Ja, du könntest über sie herrschen. Sondern die Frage muss sein, wie kann ich dieser Welt dienen, weil ich Gott diene? Und wie kann meine Anbetung Gottes in dieser Zeit Hand und Fuß bekommen? Denn es ist ja so, wer in Gott eintaucht, der taucht unwillkürlich neben den Bedürftigen wieder auf. Der Teufel dagegen, der propagiert Selbstsucht, diesen ungehemmten Hedonismus und die Sucht nach immer mehr Macht auf Kosten von anderen. Aber Jesus, er besteht die Prüfung. Und er sagt später zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, wer unter euch groß sein will, der sei aller Diener. Jesus pulverisiert die Versuchung. Und wir können sehr zuversichtlich sein. Deswegen bin ich sehr froh über diese Melodie, gerade bei Ein feste Burg ist unser Gott. Vielleicht haben wir gemerkt, das geht nämlich dann am Ende so, tada, tada. Ja? So geht man mit der Versuchung um. Schön, dass ihr das heute Morgen gespielt habt und nicht die andere Melodie. So geht man mit der Versuchung um. Ein bisschen sprunghaft, ein bisschen reinfallen, ja. Aber im Grunde doch merken, Jesus hat sie pulverisiert. Er ist ans Ziel angekommen. Es ist vollbracht. Und wir können sehr zuversichtlich immer wieder im Vater unser sprechen, führe uns nicht in Versuchung. Amen.